Einschlafen mit Biografien. Der neue Podcast zum Einschlafen. Jetzt überall zu hören.
Hallo, mein Name ist Tillmann. Und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Die Glühbirne. Eine Glühlampe, auch als Glühbirne bekannt, ist eine künstliche Lichtquelle. In der Glühlampe wird ein elektrischer Leiter durch elektrischen Strom erhitzt. Dies bringt ihn zum Leuchten und erzeugt das elektrische Glühlicht. Die weit verbreitete Form der Glühlampe mit Schraubsockel wird als Allgebrauchslampe bezeichnet. Glühlampen werden häufig zur Beleuchtung von Wohnräumen genutzt. Sie sind jedoch sehr ineffizient. Aus diesem Grund wurde in der Europäischen Union, der Schweiz, der Volksrepublik China und Australien die Herstellung und der Vertrieb von Glühlampen mit geringer Energieeffizienz verboten. Ziel ist es, Energie zu sparen. Geschichte. Bereits bevor das elektrische Licht erfunden wurde, nutzte man den Begriff Glühlampe. Dieser bezeichnete einen Spiritusapparat, der ätherische Dämpfe erzeugte. Über dessen Docht war eine Spirale aus Platindraht angebracht. Nach dem Auslöschen der Flamme oxidierte das Platin den aufsteigenden Brennstoffdampf weiter und erzeugte Wärme bei dunkler Glut, die den Prozess fortsetzte. Im Jahr 1801 zeigte Louis-Jacques Thénard, dass Metalldrähte durch elektrischen Strom aus galvanischen Elementen zur hellen Glut gebracht werden können. Es gibt Hinweise auf eine frühe Glühlampe mit einem Platinfaden unter einer evakuierten Glasglocke aus der Zeit um 1820. Die genaue Herkunft und Datierung dieser sogenannten De la Rue-Lampe oder De la Rive-Lampe sind unklar. Am 25. Juli 1835 führte der Schotte James Bowman Lindsay bei einem öffentlichen Treffen in Dundee ein konstantes elektrisches Licht vor. Er behauptete, er könne ein Buch in einem Abstand von 1,5 Fuß lesen. Obwohl Lindsay seine Vorrichtung erfolgreich fertigstellte, wandte er sich später dem Problem der drahtlosen Telegraphie zu. Frederick de Molay erhielt 1841 das erste bekannte Patent für eine Glühlampe. Er verwendete Kohlepulver zwischen Platindrähten unter einem luftleeren Glaskolben. Im Jahr 1845 erhielt der Amerikaner John Wellington Starr durch Edward Augustin King in London ebenfalls ein Patent auf eine Glühlampe. Dieses Patent nannte Kohlenstoffstifte als geeignetes Glühmaterial für helles Licht. Im selben Jahr beschrieb der Engländer William Robert Grove eine von ihm 1844 entwickelte Glühlampe mit einem Platinglühfaden in Spiralform. Ab den 1850er Jahren wurden zahlreiche Patente für Glühlampen angemeldet. Die Entwickler scheiterten zunächst an der Herstellung langlebiger Glühlampen wegen der Vakuumtechnik. Nach der Erfindung und Verbreitung der Vakuumpumpe in den 1870er Jahren intensivierten sich die Bemühungen, was zu vielen Patentanmeldungen führte. Die Brenndauer lag jedoch unter 10 Stunden. Probleme wie Haltbarkeit und Energieverbrauch standen im Mittelpunkt der Bemühungen. Im Jahr 1874 erhielt Alexander Nikolajewitsch Lodygin in Russland ein Patent für eine Glühlampe mit einem Kohlefaden oder einem dünnen Kohlestift in einem mit Stickstoff gefüllten Glaskolben. Der britische Physiker und Chemiker Joseph Wilson Swan entwickelte 1860 ebenfalls eine Glühlampe mit einem verkohlten Papierglühfaden in einem luftleeren Glaskolben. Erst 1878 gelang ihm die Herstellung einer praktisch brauchbaren elektrischen Glühlampe. Er erwarb sein Patent in England 2 Jahre vor Edison. Swan stattete seine Glühlampen mit einer speziellen Fassung, der Swan-Fassung, aus, die sich nicht löste, etwa bei Erschütterungen in Fahrzeugen. Edison und Swan einigten sich nach anfänglichen Patentrechtsstreitigkeiten und gründeten 1883 eine gemeinsame Firma in London. Thomas Alva Edison, oft fälschlicherweise als Erfinder der Glühbirne bezeichnet, verbesserte die Glühlampe und erhielt am 27. Januar 1880 das Basispatent Nummer 223.898 für seine am 4. November 1879 angemeldete Entwicklung. Seine Glühlampe bestand aus einem evakuierten Glaskolben mit einem Kohleglühfaden aus verkohlten Bambusfasern. Zahlreiche Verbesserungen führten zu Glühlampen, mit denen Edison den Wettbewerb gegen Gaslampen aufnahm. Haltbarkeit, Lichtausbeute und Energiekosten waren entscheidend. Edisons Glühlampen hatten hochohmige Glühfäden, die den Einsatz in elektrischen Netzen vereinfachten und verbilligten. Dadurch wurde ein Energieversorgungsnetz für Elektrizität technisch machbar. Edisons Konstruktion war die erste Glühlampe, die in einer Fabrik in Serienfertigung hergestellt wurde. Die Nutzung von Kohlefadenglühlampen in den 1880er Jahren ging mit dem Aufbau von Versorgungsnetzen für elektrische Energie einher. Diese Produkte markieren den Beginn der durchdringenden Elektrifizierung. In Deutschland gilt das Café Bauer in Berlin als erstes mit Glühlampen beleuchtetes Gebäude im Jahr 1884. Emil Rathenau fertigte diese Lampen nach Edison-Patenten. In den 1880er Jahren kämpften Unternehmen um den neu entstehenden Elektromarkt. Es gab viele Patentprozesse um die Glühlampe mit hochohmigen Kohlefaden. Heinrich Goebel behauptete 1893 bereits in den 1850er Jahren mit Kohlefadenglühlampen experimentiert zu haben, konnte dies jedoch nicht vor Gericht beweisen. Trotzdem galt er im 20. Jahrhundert in Deutschland als Erfinder der Kohlefadenglühlampe. Die erste deutsche Glühlampe soll 1883 in Stützerbach in Thüringen hergestellt worden sein. Die Eignung von Osmium, Tantal oder Wolfram für Glühfäden war wegen des hohen Schmelzpunktes dieser Metalle bekannt. Erste technische Entwicklungen in der Pulvermetallurgie ermöglichten ihre wirtschaftliche Verarbeitbarkeit. Diese Metalle waren selten und teuer. Der österreichische Chemiker Karl Auer von Welsbach leistete einen wichtigen Beitrag zur Erfindung der Glühlampe, indem er Methoden zur Herstellung von Drähten aus Osmium und Wolfram entwickelte. 1897 erfand der Physikochemiker Walter Nernst die Nernstlampe. Diese Glühlampe wurde von der AEG und von Westinghouse produziert. Bei dieser Lampe dient ein dünnes Stäbchen aus einem Festkörperelektrolyt als Glühkörper. Der Nernststift benötigt kein Schutzgas und kann in normaler Luft betrieben werden. Im Jahr 1903 erfand Willis R. Whitney einen Glühfaden, der die Innenseite einer Glühlampe nicht schwärzte. Es war ein metallummantelter Kohlefaden. Ein Jahr zuvor erkannte der deutsche Chemiker Werner von Bolten mit dem Schweizer Physiker Otto Feuerlein Tantal als geeignetes Material für metallische Glühfäden. 1905 wurden die ersten Glühlampen mit Tantalfäden ausgeliefert und ersetzten allmählich die bisherigen Kohlefadenlampen. Die Tantallampe war eine kurze Episode in der Geschichte der Glühlampe, aber bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurden weltweit über 50 Millionen Tantallampen hergestellt und verkauft. Im Jahr 1906 kaufte die General Electric Company Patente für Wolfram-Glühfäden. Alexander Nikolajewitsch Lodygin wird als Patentinhaber genannt. In jener Zeit experimentierten viele Entwickler mit Wolfram. Glühfäden aus gesintertem Metall waren spröde und die Verarbeitung war schwierig. Am 13. September 1904 erhielten Franjo Hannemann und Alexander Just ein Patent für eine Glühlampe mit einem von Wolfram ummantelten Kohlefaden. Diese Glühlampen erhielten den Markennamen Tungsram. Im Jahr 1910 erfand William David Coolidge eine Methode zur Herstellung stabiler Wolfram-Glühfäden. General Electric begann 1911 mit der kommerziellen Herstellung von Glühlampen mit Wolfram-Glühfäden. Dieser Lampentyp verbesserte das Verhältnis von Lichtausbeute zu Energieverbrauch erheblich. Im Jahr 1911 entdeckte Irving Langmuir, dass ein Argon-Stickstoff-Gemisch in einer Glühlampe die Lebensdauer des Wolfram-Glühfadens verlängert. Seit 1936 wird Krypton als Füllgas benutzt und seit 1958 auch Xenon für Hochleistungslampen. 1931 beantragte die Chemikerin Mary B. Andrews ein Patent für eine elektrische Glühlampe, welches 1935 erteilt wurde. Der Berliner Erfinder Dieter Binninger entwickelte für seine Berlin-Uhr eine langlebige Ewigkeitsglühbirne. Diese war für Anwendungen gedacht, bei denen hohe Auswechselkosten entstehen, etwa bei Verkehrsampeln. Seine zwischen 1980 und 1982 eingereichten Patente basieren auf einer veränderten Wendelgeometrie und dem Betrieb mit Unterspannung. Funktionsprinzip: In einer Glühlampe fließt elektrischer Strom durch einen dünnen Faden, der aus einem leitenden Material besteht. Meistens wird dafür Metall verwendet. Ein häufig genutztes Material ist Wolfram, da es nicht schmilzt. Der Metallfaden ist als Glühwendel geformt. Wenn ausreichend starker elektrischer Strom durch den Faden fließt, erhitzt er sich so stark, dass er glüht. Diese Erhitzung erfolgt durch Joule'sche Wärme. Die Temperatur der Glühwendel liegt, je nach Bauform, etwa zwischen 1500 und 3000 Grad Celsius. Dadurch sendet sie elektromagnetische Strahlung aus, vor allem im Bereich der Infrarotstrahlung und des sichtbaren Lichts. Das Licht wird durch die Entspannung der thermisch angeregten Elektronen im Glühfaden verursacht. Allerdings wird nur ein sehr kleiner Teil der aufgenommenen elektrischen Leistung als sichtbares Licht abgestrahlt. Bei gewöhnlichen Glühlampen werden nur etwa 2,2% der elektrischen Energie in Licht umgewandelt. Der größte Teil der Energie wird als Wärmestrahlung im infraroten Bereich abgestrahlt. Ein weiterer Teil der Energie wird durch Wärmeleitung und Konvektion an das Füllgas, den Glaskolben sowie die Zuleitungs- und Haltedrähte der Glühwendel abgegeben. Aufbau: Die Glühlampe besteht aus einem Sockel mit den elektrischen Stromzuführungen im Quetschfuß. Ein Glaskolben umgibt den Glühfaden und dessen Halterung, um sie vor der Außenumgebung zu schützen. Die verschiedenen Bauformen und Leistungsformen werden oft durch das Lampenbezeichnungssystem ILCOS charakterisiert. Dort sind sie näher beschrieben. Der Sockel einer Glühlampe hat zwei Funktionen. Er fixiert die Lampe in der Lampenfassung und sorgt für den elektrischen Kontakt. Die Fassung legt fest, welche Leistung und Stromaufnahme für die Glühlampe erlaubt sind. Oft sind die Fassungen für E27 Allgebrauchslampen auf 60 Watt begrenzt. Sockellose Lampen haben lediglich Anschlussdrähte oder einen Quetschfuß ohne Einsteckstutzen. Stecksockellampen besitzen verstärkte Stifte am Quetschfuß. Traditionelle Glühlampen haben Edison-Sockel aus Blech, in die der Lampenkolben eingekittet ist. Bei Projektionslampen, Signallampen und Lampen für Fahrzeugscheinwerfer ist der Sockel präzise zum Glühdraht ausgerichtet. Diese genaue Positionierung erfordert Bajonettsockel. In Allgebrauchslampen mit höherer Leistung ab 40 oder 60 Watt befinden sich eine Schmelzsicherung oder ein dünnes Drahtstück. Dies verhindert, dass ein Lichtbogen, der beim Durchbrennen im Inneren der Lampe entstehen könnte, die Hauptsicherung auslöst oder den Glaskolben zum Bersten bringt. In normaler Umgebungsluft würde der Glühfaden durch den Sauerstoff und die hohen Betriebstemperaturen sofort zu Wolframoxid verbrennen. Deshalb wird er durch den Glaskolben von der Umgebungsluft abgeschirmt. Während des Betriebs dampft ständig Metall vom Glühfaden ab. Die Größe des Kolbens richtet sich im Wesentlichen nach der Sublimationsrate des Drahtmaterials. Konventionelle Glühlampen oder Glühlampen mit hoher Leistung benötigen einen großen Glaskolben. So kann sich der Niederschlag auf einer größeren Fläche verteilen und die Transparenz des Glaskolbens bleibt während der Lebensdauer der Lampe weitgehend erhalten. Der Glaskolben kann innen teilweise verspiegelt, mattiert oder aus opakem Glas gefertigt sein. Farbige Glühlampen werden selten durch gefärbtes Glas, häufiger durch lackierte Kolben hergestellt. Glühlampen-Glaskolben haben aufgrund der Fertigung einen Pumpstutzen zum Abpumpen der Luft und Befüllen mit Schutzgas. Dieser ist abgeschmolzen. Bei älteren Glühlampen und Halogen-Glühlampen sitzt er an der Spitze des Kolbens. Bei Allgebrauchslampen ist er im Sockel geschützt. An die Glasart werden nur bei kompakteren Bauformen besondere Anforderungen gestellt. Sie besteht teilweise aus hitzebeständigem Glas oder bei Halogenglühlampen aus Quarzglas. Früher wurden Glaskolben evakuiert. Heute sind Glühlampen mit Schutzgas befüllt. Dies vereinfacht die Herstellung und reduziert die Sublimationsrate. Wärmeverlust durch Wärmeleitung und Konvektion bei einer Gasfüllung werden begrenzt. Dazu wählt man möglichst schwere Inertgasmoleküle oder Atome. Stickstoff-Argon-Gemische sind eine kostengünstige Lösung. Teurere Glühlampen enthalten Krypton oder Xenon, was eine stärkere Erwärmung ermöglicht. Geschichte. In den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts wurden die ersten Glühlampen mit Glühfäden aus Platin patentiert. Diese Entwicklung führten jedoch nicht zu einem marktfähigen Produkt. Eine akzeptable Lichtausbeute wurde erst bei Temperaturen knapp unter dem Schmelzpunkt von Platin bei 772 Grad Celsius erreicht. Allerdings war die exakte Temperatursteuerung für haltbare Glühfäden zu schwierig. Thomas Alva Edison gab diesen Technikansatz schließlich auf. Die ersten kommerziell hergestellten Glühlampen hatten Glühfäden aus Kohle. Der Sublimationspunkt von Kohle liegt bei 3550 Grad Celsius. Die Verkohlung von natürlichen dünnen Fasern schnell wachsender tropischer Pflanzen wie Bambus erwies sich als geeignet. Der Herstellungsprozess war jedoch wesentlich komplexer als die Herstellung dünner Fäden aus Platin. Zudem erforderte der Betrieb von Kohlefäden ein stärkeres Vakuum im Glaskolben. Kohlefadenlampen sind auch heute noch erhältlich. Das leicht rötliche Licht und das sanfte Ansteigen der Helligkeit beim Einschalten werden oft als angenehm empfunden. Um die Helligkeit zu erhöhen, wurde weiter an Metallglühfäden geforscht. Gemäß dem Wien'schen Strahlungsgesetz ist dafür eine höhere Temperatur des Glühfadens erforderlich. Diese ist mit einem Kohlefaden nicht erreichbar. Ein wichtiger Schritt waren Glühfäden aus Osmium. Der hohe Schmelzpunkt ermöglichte große Helligkeit bei relativ niedriger Wärmeentwicklung. Ein Nachteil von Osmium ist seine Sprödigkeit. Es lässt sich nicht zu Drähten formen und muss mit einem Bindemittel zu einer metallpulverhaltigen Paste verarbeitet werden. Diese wird dann zu Fäden gespritzt. Solche Glühfäden sind noch empfindlicher gegen Erschütterungen als Kohlefäden. Sie sind relativ dick und leiten sehr gut. Dies führt bei kleinen Leistungen zu sehr geringen Spannungen. Solche Spannungen waren in den damals üblichen Gleichstromnetzen schwer bereitzustellen. Wegen dieser Nachteile wurden die Osmium-Glühfäden schnell durch Fäden aus Tantal verdrängt. Ab dem Jahr 1903 war es möglich, das ebenfalls hochschmelzende Tantal rein und damit zu feinen Drähten formbar herzustellen. In der darauffolgenden Zeit lösten Tantal-Glühfäden die Kohlefäden in den meisten Anwendungen ab. Ab dem Jahr 1910 wurden Glühfäden aus Wolfram üblich. Man hatte Methoden gefunden, um das noch höher als Osmium schmelzende Metall zu dünnen Drähten zu formen. Gegenwart. Metallfäden in Glühlampen bieten mehrere Vorteile. Sie können die Temperatur erhöhen und dadurch die Lichtausbeute im Verhältnis zur Leistung verbessern. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Metallfäden zu kleinen Wendeln geformt werden können. Dies erhöht die Leistungsdichte und macht die Glühlampe bei gleicher Lichtabgabe kleiner. Durch den geringeren Platzbedarf lässt sich das Licht zudem besser bündeln. Eine höhere Temperatur kann bei gleicher elektrischer Leistung erreicht werden, da die Wärmequelle eine geringere Ausdehnung hat. Dadurch verliert sie weniger Wärme an die Umgebung. Bei Lampen mit großer Leistung ist der Draht oft doppelt gewendet. Dies begrenzt die Wärmekonvektion durch eine kleine Langmuir-Schicht und ermöglicht es, viel Draht auf kleinem Volumen bei hohen Betriebsspannungen unterzubringen. Zur Herstellung von Wendeln und Doppelwendeln wird Wolframdraht auf Molybdäendraht mit größerem Durchmesser gewickelt. Bei Doppelwendeln wird dieser Vorgang auf einem weiteren, dickeren Draht wiederholt. Die Hilfsdrähte werden anschließend weggeätzt. Lange Wendeln benötigen Stützdrähte, um in Form gehalten zu werden. Bei Fahrzeuglampen sind besondere Anforderungen an die Erschütterungsempfindlichkeit zu beachten. Elektrische Eigenschaften. Beim Einschalten einer Metalldrahtglühlampe fließt aufgrund des positiven Temperaturkoeffizienten ein sehr hoher Einschaltstrom. Dieser kann das 5- bis 15-fache des Nennstromes erreichen. Der hohe Strom erwärmt die Glühwendel schnell auf die Betriebstemperatur. Wenn die Temperatur steigt, nimmt der elektrische Widerstand zu und der Strom sinkt auf den Nennwert. Früher gebräuchliche Kohlenfadenlampen verhielten sich anders. Bei ihnen nahm der Strom beim Einschalten sanft zu. Dies lag daran, dass Kohle ein Heißleiter ist. Erst mit steigender Temperatur werden genügend Ladungsträger für den Stromtransport freigesetzt. Der hohe Einschaltstrom ist oft die Ursache für Ausfälle von Glühlampen direkt beim Einschalten. Besonders bei höheren Betriebsspannungen kann ein Lichtbogen zünden. Dies kann die Sicherung auslösen oder den Glaskolben zum Bersten bringen. Deshalb besitzen Glühlampen für Netzspannung im Sockel eine Schmelzsicherung in Form eines dünnen Anschlussdrahtes. Der hohe Einschaltstrom von Metalldrahtglühlampen belastet auch das Energieversorgungssystem des Leuchtmittels. Physische Eigenschaften. Glühlampen haben standardisierte Bauformen. Diese werden üblicherweise durch 1 bis 3 Buchstaben für die Bauform gekennzeichnet. Danach folgen 2 Ziffern, die den Durchmesser angeben. Eine klassische Glühlampe in Form einer Birne mit einem Durchmesser von 60 mm wird als Bauform A60 bezeichnet. Bei Spotleuchten wird der Durchmesser in Achtelzoll angegeben. Die Bauform MR16 steht für einen multifacettierten Reflektor mit einem Durchmesser von 16 Achtelzoll. Wichtige Standards für die Bauformen von Glühlampen sind ANSI 1079.1 2002, JISC 7710 aus dem Jahr 1988 und IS 14897 aus dem Jahr 2000. Lichtausbeute. Fast die gesamte Energie, die der Lampe zugeführt wird, wird in Strahlung umgewandelt. Verluste durch Wärmeleitung und Konvektion sind gering. Nur ein kleiner Bereich der Strahlung ist für das menschliche Auge sichtbar. Der Hauptanteil liegt im unsichtbaren Infrarotbereich und kann nicht zur Beleuchtung genutzt werden. Die Verteilung der Wellenlängen des erzeugten Lichtes entspricht dem Planck'schen Strahlungsgesetz. Das Spektrum ist kontinuierlich, ähnlich wie bei der Sonne. Die Temperatur des Glühfadens ist jedoch geringer, sodass der Rotanteil überwiegt. Blau ist nur schwach vertreten. Wenn die Temperatur steigt, verschiebt sich das Strahlungsmaximum laut dem Wien'schen Verschiebungsgesetz zu kürzeren Wellenlängen und damit in Richtung sichtbares Licht. Dennoch bleibt es im Infrarotbereich. Gleichzeitig erhöht sich die Strahlungsflussdichte und das Strahlungsmaximum steigt mit der 4. Potenz der Temperatur. Die Helligkeit einer Glühlampe hängt daher stark von der Temperatur des Glühfadens ab. Die Höhe der Betriebsspannung ist dabei entscheidend. Um eine hohe Lichtausbeute zu erzielen, muss das Strahlungsmaximum durch Erhöhung der Temperatur aus dem Infrarotbereich in den sichtbaren Bereich verschoben werden. Dabei darf man bei der Schmelztemperatur von Wolfram nicht zu nahe kommen. Wolfram beginnt bereits vorher zu sublimieren, was die Lebensdauer der Glühlampe verringert. Die abgelösten Atome kondensieren an der kühleren Glasinnenwand und schwärzen sie. Dadurch verringert sich die Lichtausbeute. Dieses Problem wird in der Halogenlampe weitgehend gelöst. Der Glühfaden wird dünner und heißer, was seine Zerstörung beschleunigt. Teilweise wird versucht, den infraroten Strahlungsanteil durch eine Beschichtung des Glaskolbens, genannt dichroitischer Spiegel, zurück auf den Glühfaden zu reflektieren. Dadurch sinkt die Stromaufnahme bei gleicher Fadentemperatur. Die Lichtausbeute beträgt bei einer Glühfadentemperatur von ungefähr 2700 Kelvin etwa 12 Lumen pro Watt. Bei einer Temperatur von 3400 Kelvin steigt die Lichtausbeute auf etwa 34 Lumen pro Watt. Diese höhere Temperatur verkürzt jedoch stark die Lebensdauer. Die Lichtausbeute typischer Glühlampen für den Alltagsgebrauch liegt bei 10 bis 20 Lumen pro Watt. Die maximale Temperatur wird durch die Eigenschaften des Glühfadenmaterials begrenzt. Um hohe Temperaturen zu ermöglichen, verwendet man heute Wolfram, das eine Schmelztemperatur von 3422 Grad Celsius hat. Früher wurden auch Osmium oder Kohle verwendet. Mit keinem dieser Stoffe kann jedoch die für Tageslicht ähnliches Licht wünschenswerte Farbtemperatur von etwa 6200 Kelvin erreicht werden, da Wolfram bei dieser Temperatur gasförmig wird. Selbst wenn es gelänge, läge die maximale Lichtausbeute aufgrund des breiten, imitierten Wellenlängebandes bei etwa 95 Lumen pro Watt bei ungefähr 6600 Kelvin. Lichtspektrum und Farbtemperatur. Glühlampen erzeugen Licht mit Farbtemperaturen zwischen etwa 2300 und 2900 Kelvin. Dieses Licht erscheint deutlich gelb-rötlicher als das natürliche Tageslicht, das je nach Sonnenstand zwischen 5000 und 7000 Kelvin liegt. Andere Lichtquellen wie Energiesparlampen, Leuchtstofflampen und LED-Lampen, die ähnliche Farbtemperaturen haben, werden als Warmton bezeichnet. Im Gegensatz zu Glühlampen erzeugen Leuchtstofflampen kein kontinuierliches Lichtspektrum, was oft zu einem schlechteren Farbwiedergabeindex führt. Die Temperatur des Glühfadens einer Glühlampe entspricht nicht genau der Farbtemperatur des Lichtes, das sie abstrahlt. Das liegt daran, dass Wolfram kein idealer schwarzer Körper ist. Die Farbtemperatur ist etwa 60 bis 80 Kelvin höher als die Glühfadentemperatur in normalen Glühlampen. Der Grund dafür ist der wellenlängeabhängige Emissionsgrad von Wolfram, der bei kürzeren Wellenlängen leicht ansteigt. Für bestimmte Anwendungen wie Projektions- und Bühnenbeleuchtung oder Fotoarbeiten werden Glühlampen mit sehr hohen Glühfadentemperaturen genutzt. Diese erreichen Farbtemperaturen von 3400 Kelvin. Dadurch verkürzt sich jedoch die Lebensdauer der Lampen auf wenige Stunden. Oft werden zusätzliche Wärmeschutzfilter eingesetzt, um die Farbtemperatur weiter zu erhöhen. Glühlampen werden auch häufig gedimmt betrieben, um ein stimmungsvolles Licht zu erzeugen, das dem Licht von Kerzen oder Feuer ähnelt, mit etwa 1600 Kelvin.
Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram @einschlafenmitpodcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zur AutorInnenliste sowie zum Artikel selbst findest du in den Shownotes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tillmann Böhnke.